Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, ich habe eine Geschichte für heute rausgesucht, die für mich persönlich irgendwie eine ganz besondere Geschichte ist. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament und ich habe es mit dem Titel versehen: Gott begegnet Abraham, Abraham begegnet Gott. Doch bevor wir uns den Bibeltext anschauen, bin ich über ein Zitat gestolpert und ich hoffe, ihr stolpert auch. Ludwig Feuerbach hat, ich glaube, es war eine seiner Vorlesungen, gesagt: Denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf, wie ich im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Nach Feuerbach ist Gott nur eine Illusion, die den Menschen von seinen eigenen Fähigkeiten ablenkt. Ist eine steile These. Hat er recht? Jetzt müsstet ihr alle eigentlich sagen, nein, hat er nicht. Oder vielleicht manchmal? Zum Bibeltext von heute. Wir haben einen recht langen Bibeltext. Ich habe mehrfach darüber nachgedacht, ob ich den irgendwie kürzen kann, einen Teil zusammenfassen. Habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen und habe dann entschieden, nee. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte. Abraham sitzt vor seinem Zelt, es ist schönes Wetter, warm, es ist heiß, er ruht sich bestimmt gerade auch aus und dann sieht er drei Männer vorbeikommen. Und Abraham ist ein sehr gastfreundlicher Mensch, er lädt die drei Männer ein und sagt: Hey, ihr könnt bei mir euch ausruhen, setzt euch ruhig hin, ihr bekommt was zu trinken und ich mache euch auch was Schönes zu essen. Also sie kriegen wirklich was Gutes zu essen, nicht nur irgendwie ein Stück Brot oder so. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die unterhalten sich und irgendwann verkündet der eine Mann, und es ist tatsächlich Gott, der Herr selbst, der Abraham verkündet, dass seine Frau Sarah schwanger werden wird. Und ihr wisst es ja alle, die waren sehr, sehr alt und haben gedacht, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, dass wir schwanger werden. Und dann kommt es zu dieser berühmten Szene, dass Sarah lacht. Und Gott sagt: Warum lachst du? Sie sagt: Ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt ihr: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das ist so im Vorfeld passiert und jetzt schauen wir in den Text für heute. Ich lese aus 1. Mose 18 die Verse 16 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Die Männer sind hier die drei Männer, die zu Besuch waren. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könne vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Die Geschichte geht noch weiter, aber das wollte ich jetzt nicht noch länger vorlesen. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Die Männer, die nach Sodom gehen, die finden in Sodom Lot. Lot ist der Neffe von Abraham, der wohnt dort mit seiner Familie, der 2 Töchter und eine Frau. Und schlussendlich ist es so, dass die 2 Engel Lot und seine Familie rausschicken und die Stadt bzw. die Orte dort im Umfeld vernichtet werden. Gott begegnet Abraham. Wenn Gott einem Menschen begegnet, geschieht das niemals aus Zufall. Wenn wir uns so ein bisschen den Text genauer anschauen, dann sehen wir zuallererst, dass Gott gar nicht direkt mit Abraham spricht, sondern es ist nicht ganz klar, ob er zu sich selbst spricht. Vielleicht kriegen es die Engel auch noch mit, aber es ist nicht zu Abraham. Da sagt er zuerst mal, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Gott sagt also, ich kann Abraham nicht im Unklaren darüber lassen, was ich jetzt tun möchte, was mein Handeln ist. Man könnte sich natürlich fragen, ob Abraham nicht gesehen hätte, was passiert, wenn, Sodom und Gomorra vernichtet worden wäre. Also da wäre ja das Handeln Gottes auch sichtbar gewesen. Es scheint hier um mehr zu gehen. Gott möchte nicht nur seine Handlung ihm offenbaren, sondern er möchte, dass er ein tieferes Verständnis dafür hat, was Gott tut. Gott will, dass Abraham einerseits weiß, was er tut, und Gott will, dass Abraham versteht, was er tut. Und da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund, den Gott hier nennt, ist, Abraham soll ein großes Volk werden und es sollen alle anderen Völker auch gesegnet werden in Abraham. Das ist Gott wichtig und deshalb spricht er mit ihm. Das ist einer seiner Gründe. Das heißt, wenn wir uns das mal ganz praktisch vorstellen, wenn Abraham mehr versteht von Gott, wenn er sein Wesen besser versteht, wenn er versteht, warum Gott Dinge tut, dann ist es doch viel leichter, sein Nachkommen von Gott zu erzählen und ihnen zu sagen, welche Wege sie gehen sollen. Dann ist es viel leichter, ihnen zu erklären, was gut ist. Dann passiert es nicht mehr nur einfach aus Gehorsam, ne? Gott sagt A, dann macht ihr auch A, sondern dann passiert das auch aus Überzeugung. Das heißt, es ist total logisch, mehr Verständnis von Gott hilft uns, Gottes Wege zu gehen. Das ist klar. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der nicht so ganz offensichtlich hier drin steckt, aber wenn man das große Ganze zwischen Gott und Abraham anschaut und sich vielleicht ein bisschen mehr in der Bibel auskennt, wird es sehr deutlich. Es gibt noch einen zweiten Grund. Gott hat Abraham als Freund erwählt. Abraham ist tatsächlich Gottes Freund. Dreimal in der Bibel finden wir das ganz klar beschrieben. Das steht im zweiten Chronikbuch, in Jesaja und auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief. Da wird Abraham als ein Freund Gottes bezeichnet. Und wir finden sogar so ein bisschen Eigenschaften Eigenschaften, die ihn als Freund Gottes auszeichnen. Und zwar die erste Eigenschaft ist, Gott hat Abraham als Freund erwählt. Und er behandelt ihn entsprechend. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen trivial an, ist aber was ganz Wichtiges bei Gott. Gott hat ihn auserwählt und deswegen behandelt er ihn jetzt auch in unserer Geschichte hier als einen Freund. Und das Zweite ist, Abrahams Seite, Abraham glaubt Gott und er handelt entsprechend. Also in beiden Fällen geht es darum, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Gott entscheidet sich für Abraham und handelt so. Und Abraham hat sich entschieden, Gott zu glauben und handelt entsprechend. Ich finde es immer spannend, wenn man in der Bibel plötzlich eine Parallele findet aus einem ganz anderen Kontext. Im Neuen Testament finden wir nämlich eine ganz, ganz ähnliche Passage. Jesus bezeichnet nämlich seine Jünger als seine Freunde und erklärt ein bisschen mehr dazu. Und vielleicht hilft uns das zu verstehen, was es für Gott bedeutet, jemanden als seinen Freund zu bezeichnen. In Johannes 15, die Verse 14 bis 17 steht nämlich, also da spricht Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wir sehen hier, ich habe im Text schon ein paar Stellen markiert, das könnt ihr sehen. Jesus nennt sie seine Freunde. Jesus nennt sie seine Freunde. Er hat sie auserwählt. Das heißt, es waren nicht die Jünger, die gesagt haben, übrigens hier, ich bin Freund von Jesus, nur dass ihr es wisst. Nee, Jesus hat sie auserwählt. Und ich finde den ersten Satz schon ziemlich krass. Der sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also würde ich meine Freunde irgendwie, glaube ich, nicht ansprechen. Aber das ist der Anspruch von Jesus. Und er sagt auch, was er von ihnen fordert. Er sagt, ihr sollt euch untereinander lieben. Das fordere ich von euch. Das ist nämlich ein Kennzeichen meiner Freunde. Und was sollen die Freunde tun? Dem nachfolgen. Das heißt, so wie bei Abraham, sie sollen es glauben, dass das richtig ist. Und sie sollen es tun. Und er erklärt weiter, er grenzt das Ganze ab und sagt, ihr könntet auch einfach nur Knechte sein. Wenn ich sage, ich bin der Herr, dann könnte ich sagen, ihr seid meine Knechte. Und alle könnten dankbar dafür sein, dass sie so einen tollen Herr haben. Und er sagt, wenn ihr meine Knechte wärt, dann würdet ihr einfach nichts wissen. Dann würdet ihr stumpf befolgen müssen, was ich sage. Aber ich würde euch nicht erklären, warum. Dann würde ich euch nie sagen, was meine Gedanken dazu sind. Müsste ich nicht. Ihr wärt ja meine Knechte. Dann würde ich einfach Anweisungen geben und ihr habt es zu tun. Und er sagt, nein, ihr seid meine Freunde. Und ich von meiner Seite erkläre meinen Freunden Dinge. Ich zeige ihnen, wie mein Herz ist. Ich zeige ihnen, was meine Gedanken sind. Ich zeige ihnen, was meine Beweggründe sind. Und noch eine spannende Sache, hier wird schon wieder was übers Gebet gesagt. Ist euch das aufgefallen? Irgendwie läuft mir das ständig über den Weg. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr ein besonderes Jahr ist hier in der Gemeinde, als hätten wir das Thema Gebet. Ich weiß ja nicht. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich finde es spannend, dass das so eine krasse Parallele ist zu unserem Text mit Abraham. Abraham wird nämlich hier von Gott informiert, so könnte man es ausdrücken, über das, was er tun will. Gott müsste das nicht machen. Der entscheidet sich einfach dazu, weil Abraham sein Freund ist. In dem Bibeltext, den wir heute lesen, sehen wir aber noch mehr. Wir sehen nicht nur seine Beweggründe, warum redet er überhaupt mit Abraham, sondern er zeigt noch viel mehr. Gott zeigt, wie er ist. Er zeigt einen wesentlichen Charakterzug von ihm. Und den macht er Abraham auch Stück für Stück klar und auch uns. Gott ist nämlich souverän. Gott ist in seiner Handlung perfekt, sicher. Er beherrscht es, was er tut. Wir sehen nämlich, dass Gott sich Abraham einfach auswählt. Das ist ein souveränes Handeln. Abraham hat sich das nicht irgendwie erarbeitet, ne, ist ihm immer näher gekommen, bis er dann es endlich geschafft hat, dass Gott sagt, ja, Abraham, das war gut, jetzt bist du ein Freund von mir. Nein, Gott erwählt ihn. Das ist souverän. Und es ist auch Gottes souveräne Entscheidung, Abraham jetzt diese ganzen Sachen zu erklären, ihm zu zeigen, hey, das habe ich vor, Abraham. Gottes souveräne Handlung. Und wenn wir dann mal darauf schauen, wie Gott über Sodom und Gomorra spricht. Na, er informiert Abraham darüber, über Dinge, die Abraham nie sehen könnte. Er sagt, hey Abraham, es ist ganz viel Geschrei und ganz viele Klagen sind zu mir gekommen. Viele Menschen haben zu mir gefleht und gesagt, hey, diese Menschen in dieser Stadt, die sind einfach grausam, die sind schrecklich. Und das habe ich gehört. Aber er sagt nicht nur das, sondern er sagt auch, und ihre Sünden sind sehr schwer. Das ist nicht einfach nur eine Beobachtung aus dem, was er gehört hat, sondern das ist sein Urteil. Gott spricht hier ein Urteil und sagt, ihre Sünden sind sehr schwer. Das heißt, an dieser Stelle könnte eigentlich direkt das Gericht folgen. Gott könnte hier das Gespräch beenden und sagen, so, fertig, Ende aus und Sodom und Gomorra werden zerstört. Aber es passiert nicht. Gott nimmt sich jetzt Zeit, einerseits fürs Gespräch mit Abraham und andererseits hat er jetzt ja seine beiden Engel dabei. Was hat er vor? Er möchte eine persönliche Inspektion durchführen. Gott geht tatsächlich, er schickt seine Engel, er ist selber anwesend dort und schaut sich die Stadt nochmal genau an. Und ich habe mich gefragt, warum tut er das hier? Ist Gott nicht souverän, haben wir das nicht eben gesagt? Oder habe ich das nicht zumindest behauptet? Wenn er souverän wäre, dann wüsste er doch schon längst, wie diese Stadt so ist. Muss er doch, oder? Ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was Gott hier tut, das tut er für Abraham, nicht für sich selber. Er müsste nicht nochmal hingehen und sich das angucken. Er weiß das schon alles. Wir dürfen uns Gott nicht vorstellen, wie so einen alten Mann, der irgendwo im Himmel sitzt und aus der Ferne hört, ah, da klagen schon mal wieder welche und dann nimmt er seinen Daumen und senkt den. Und dann wird die Stadt vernichtet. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben so ein Bild von Gott. Und Gott möchte hier, dass Abraham auf jeden Fall nicht so ein Bild hat. Wer Gott schon gut kennt, der weiß, dass er ein gerechter Richter ist, dass Gott niemals so handeln würde. Dass Gott sich das ganz genau anschaut. Und er wüsste, Gott weiß es, ohne dass er hier auf die Erde kommt. Aber woher soll Abraham das alles schon wissen? Wir müssen uns immer in die Situation hineinversetzen. Abraham kann nicht alles wissen, was wir zum Beispiel aus der Bibel wissen. Und deshalb begegnet Gott ihm hier auf eine, ja, menschliche Art und Weise. Das heißt, wenn Abraham Zweifel hätte, wie sieht das eigentlich aus mit Gottes Gerechtigkeit? Und weiß er wirklich, wie es da in Sodom und Gomorra aussieht? Dann zeigt Gott ihm hier, ja, ich schaue mir das nämlich an. Und zwar ganz persönlich, ich bin hier. Das heißt, wenn Abraham sich noch unsicher war nach dieser Geschichte, ist er ganz sicher, dass Gott vollumfänglich informiert ist, was in dieser Stadt los ist. Und zwar bevor er das Urteil vollstreckt. Und Gott macht damit deutlich, hey, mein Urteil ist vollkommen souverän. So, das sind die Informationen, die Gott Abraham gibt. Und danach schickt er die beiden Engel los. Die gehen nach Sodom. Und Gott, der bleibt stehen. Und hier haben wir jetzt so ein bisschen einen Wandel in der Perspektive. Den zweiten Teil habe ich überschrieben mit Abraham begegnet Gott. Jetzt tritt nämlich Abraham vielmehr in Erscheinung. Und auch hier sage ich, wenn ein Mensch Gott begegnet, dann passiert das nie aus Zufall. Abraham nutzt jetzt die Gelegenheit. Er ist mit Gott dort. Ich stelle mir das so vor, dass sie auf einem Hügel stehen, vielleicht so ein bisschen die Landschaft sehen, vielleicht sieht man auch in der Ferne Sodom. Und er hat jetzt Gelegenheit, mit Gott zu sprechen. Und er nutzt sie. Und er weiß ganz genau, vor wem er steht. Also nicht, dass ihr denkt, da steht ja drei Männer und so weiter. Nein, Abraham weiß, dass es der Herr ist. Und er bezeichnet ihn sogar als Richter aller Welt. Er spricht mit Gott. Gott spricht mit ihm. Er hört zu. Abraham öffnet ihm seine Herzenstür, lässt Gott eintreten. Und ich dachte, das gibt's ja nicht, als ich zu Hause saß. Da sind wir schon wieder beim Thema Gebet. Als ich diesen Text rausgesucht habe, ich habe nicht ans Gebet gedacht. Und trotzdem bin ich schon wieder bei diesem Punkt. Und auch heute werden wir über Gebet sprechen. Deswegen, den Text, den ihr jetzt seht, betrachtet den einfach mal aus der Perspektive, Abraham betet. Und dann kommt mein erstes Aber. Abraham betet, aber der Initiator des Gebets ist nicht Abraham. Wir dürfen hier nicht denken, dass Abraham Gott mit diesem Gespräch, mit seinen Fragen, mit seinen Gedanken in irgendeiner Form überraschen würde. Wenn wir den Text aufmerksam lesen und auch das im Kopf haben, was wir schon besprochen haben, dann merken wir, Gott, der initiiert das gesamte Gespräch, die gesamte Situation. Man könnte sogar sagen, er provoziert das Ganze. Weil er ist derjenige, der Abraham aufsucht. Es ist ja nicht so, dass Abraham sich auf den Weg gemacht hat, gesagt, so, ich möchte endlich mal mit Gott sprechen. Nee, Gott ist vorbeigekommen und der hat vorher nicht Bescheid gesagt. Und dann ist es so, dass Gott Abraham informiert, und zwar zu ganz vielen Dingen, die Abraham gar nicht wissen könnte und wo wir uns vielleicht fragen, warum macht das Gott? Wir haben darüber gesprochen, das ist Gott sehr, sehr wichtig. Und wenn man so ein bisschen ganz zwischen den Zeilen auch so ein bisschen liest, die Engel, die gehen los, was macht Gott? Der geht nämlich nicht direkt mit oder so, der bleibt stehen. Aus irgendeinem Grund bleibt er stehen. Und Abraham, der stellt sich dazu, denkt sich, die Gelegenheit, die nutze ich. Das heißt, Gott stößt sowohl den Inhalt an, als auch, dass er den Raum dafür setzt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich für mich auch mitgenommen habe. Ich werde niemals Gott mit meinem Gebet überraschen können. Also ihr könnt es gerne probieren. Probiert es mal aus, Gott zu überraschen. Ich glaube nicht, dass ihr es schafft. Weil Gott ist derjenige, der das Gebet anstößt und euch den Raum dafür gibt. In Jesaja 65,24 heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gebete sind Teil von Gottes souveränen Plans. Ich lese ein Buch von Ole Hallesby zum Thema Beten und da beschreibt er das, finde ich, auch sehr, sehr schön. Er sagt, dass das Beten ist ein Einlassen Jesu. Und er sagt dort, ehe wir rufen, lenkt er unsere Sinne auf die Gabe, die er uns schon vorbestimmt hat. Er klopft an, um uns zu bewegen, durch Beten bereit zu werden, die uns zugedachte Gabe anzunehmen. Abraham betet. Abraham betet, spricht mit dem Richter der ganzen Welt. Und eine Sache, die dabei klar wird, wenn Abraham betet, dann spiegelt sich in seinem Gebet immer sein Gottesbild wider. Schauen wir uns mal das Gebet genauer an. Abraham hat am Anfang zwei Bitten. Er sagt zuerst, der Richter der Welt, der darf nicht ungerecht sein. Der darf nicht ungerecht richten. Das sei ferne von Gott. Erste Bitte. Zweite Bitte. Der Gerechte und der Gottlose, die dürfen nicht zusammengetötet werden, da sie ansonsten gleich wären im Gericht Gottes. Das sei ferne von Gott. Wir sehen hier ganz viel von Abrahams Gottesbild. Er sieht nämlich direkt etwas, was, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Abraham spricht direkt von Gericht. Also als Abraham anfängt, redet er direkt über Gericht. Hat Gott über Gericht geredet? Nee, hat er gar nicht. Gott hat gesagt, Abraham, ich bin hier und schaue mir die Städte hier an. Die Sünde ist sehr schwer. Es sind viele, viele Klagen zu mir gekommen. Ich schaue die mir an. Er hat nichts vom Gericht gesagt. Aber Abraham ist sofort klar, wenn Gott der Richter aller Welt hier ist, oh, Gott wird richten. Das ist sein Gottesbild. Er ist sicher, dass der Besuch bedeutet, dass das Gericht folgen wird. Eine zweite Sache, die wir in Abrahams Gottesbild sehen, ist, Gott gebührt die Ehre. Er sagt, das sei fern von dir, ungerecht zu sein, ungerecht zu richten. Das sei fern von dir, dass die Gottlosen und die Gerechten in einen Topf geworfen werden im Gericht. Es soll niemals mit Gottes Namen in Verbindung gebracht werden, diese Ungerechtigkeit. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Der Richter der Welt muss vollkommen gerecht sein. Das heißt, sein Blick ist darauf ausgerichtet, dass Gott als gerecht dasteht. Und zwar nicht nur in seinen Augen, sondern auch in den Augen der anderen Menschen. Es geht ihm auch um Gottes Ehre. Sein Bild von Gott. Und dann kommen wir noch zu einem nächsten Punkt. Was heißt es denn, dass Gott gerecht richten soll? Was ist denn gerecht? Also Gott will, Abraham will, dass Gott gerecht richtet, aber was heißt denn hier gerecht? Wie gerecht ist denn Gott eigentlich? Und da scheint Abraham sich noch nicht ganz so sicher zu sein. Vielleicht kann es ja passieren, dass Gott so gerecht ist, dass er sich die Stadt anguckt und vor Zorn direkt die Stadt vernichtet. Es scheint eine Option zu sein, Abraham kennt ja Sodom und Gomorra, ne? Und er sagt, nein, so gerecht ist Gott nicht. Also das sollte nicht passieren, weil dann würde er die Gerechten und die Ungerechten, die Gottlosen in einen Topf werfen im Gericht. Anders gerecht. Also Gott soll schon anders gerecht sein. So nicht. Aber so ganz sicher ist er sich nicht. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber noch ein Punkt. Wie ist sein Gottesbild? Abraham spricht mit Gott. Und ich finde das, was er ihm sagt und wie er mit ihm dieses Gespräch danach führt, mit den ganzen Zahlen, was für ein Gottesbild hat er da? Ich glaube nicht, dass Abraham sich Gott als einen ungeduldigen Gott vorstellt. Einen jähzornigen Gott. Der hätte sich das niemals angehört, was Abraham mir sagt. Für ihn ist Gott geduldig, nahbar. Hört zu, er ist gnädig, sonst hätte Abraham sich niemals getraut, das so zu sagen. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was Abrahams Gottesbild ist, was sich in diesem Gebet zumindest zeigt? Das wird nicht das vollständige Bild sein, was er hat, aber das sind Dinge, die wir im Gebet sehen können. Unser Gebet spiegelt auch unser Gottesbild wider. Schauen wir uns aber noch mal ein bisschen an, wie es aussieht mit Gottes Gerechtigkeit und Abrahams Blick darauf. Er fragt ja Gott, würdest du tatsächlich die ganze Stadt umbringen und ihn nicht vergeben, auch wenn da 50 Gerechte drin wären? Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Einwohner die Städte da hatten. Ich habe mal ein bisschen was geguckt, aber so ganz klar ist es nicht. Ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, so als Orientierung. Wir nehmen mal 50.000. Es waren wahrscheinlich auch nicht nur zwei Städte, sondern es war ein Gebiet, da waren noch ein paar Dörfer mit dabei. Wir nehmen einfach mal die Zahl 50.000. So als Orientierung, ich mag ja Zahlen. Und 50.000 passen nämlich total toll zu 50. Dann kann man nämlich sagen, 50.000, das heißt einer auf 1.000, 0,1%. Und er sagt sozusagen, Gott, wie sieht das eigentlich aus, wenn 0,1% der Bewohner gerecht werden? Und was sagt Gott? Gott sagt, wenn das 50 sind, ja, dann lasse ich die Stadt so, wie sie ist. Nee, der sagt, dann vergebe ich der Stadt. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Der sagt nicht nur, dann verschone ich die, der sagt sogar, dann vergebe ich dir. Das ist vollkommen verrückt. Wer darf das? Einfach zu sagen, weil da 50 Gerechte sind, wird den anderen allen vergeben. Das darf nur Gott. Und das sagt er hier. Das ist gerecht aus Gottes Augen. Aber Abraham, der gibt sich damit noch nicht so zufrieden und fragt weiter, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt diese Zahl so ein bisschen verringere, 45? Und Gott sagt, dann verschone ich die Stadt. 40, dann auch. 30, 20, 10? Also Abraham tastet sich irgendwie so ein bisschen vorwärts und Gott sagt tatsächlich jedes Mal, dann verschone ich die Stadt. Er spricht nicht mehr von Vergebung, das muss man sagen, das ist mir aufgefallen, aber er verschont die Stadt. Und das ist natürlich schon auch eine interessante mathematische Fragestellung, ne? Wie viel Prozent Gerechte dürfen in der Stadt sein, sodass man bedenkenlos die Stadt vernichten darf? Ne? Wann ist es gerechtfertigt? Das ist ja auch eine Frage, die uns Menschen immer wieder umtreibt, in vielen Situationen. Das ist eine schreckliche Frage. Abraham hört bei 10 auf. Interessant ist auch, dass Gott Abraham dann verlässt. Also bei 10 beendet Gott das Gespräch. Wusste Abraham jetzt, wie es um Gottes Gerechtigkeit steht? Hat er gesagt, jetzt weiß ich, wie gerecht Gott ist. Es dürfen nicht 9 sein. Die haben Pech. 8, auch blöd. 7. Vielleicht war das so eine Grenze in Abraham selber, der gesagt hat, ich kenne doch Sodom und Gomorra, die sind so schrecklich, das geht gar nicht, die müssen bestraft werden. Und dann sind 9, 8, 7, 6, dann ist das so. Das tut mir leid um die, aber die müssen bestraft werden. Das wäre sonst nicht gerecht. Vielleicht hat Abraham so gedacht. Vielleicht hat er auch gedacht, mein Neffe Lot ist doch in Sodom. Den muss ich da rauskriegen. Und als er bei 10 war, hat er vielleicht die Hoffnung gehabt, hier Lot, seine Frau, Tochter. 6 wird er wohl noch finden, oder? In diesem Zusammenhang wird ganz häufig gefragt, bei dieser Geschichte, kann man eigentlich den Willen Gottes verändern? Abraham, der geht doch immer weiter runter und überzeugt Gott ja davon, dass man 50, nein, das geht nicht, 40, das geht auch nicht, 10, Gott, das kannst du nicht machen. Und Gott sagt dann immer schön brav, ja, du hast recht. Kann man Gottes Willen eigentlich verändern? Wir sprechen ja hier über Gebet. Hat Abraham gedacht, dass er da gerade Gottes Willen verändert? Ich bin davon überzeugt, in dieser Geschichte lautet die Antwort nein. Das sehen wir an verschiedenen Stellen. Ich glaube nicht, dass Abraham denkt, er würde Gottes Willen ändern, sondern er fragt ja Gott, was würdest du tun? Willst du das so machen oder so? Und Gott sagt, wie er es macht. Und wir sehen es auch ganz klar daran, dass Gott gekommen ist, Gericht zu halten. Dafür ist er da. Er ist dorthin gekommen, um sich es genau anzugucken, zusammen Abraham, guck dir es an, ich bin hier, ich prüfe das ganz genau und dann folgt das Gericht. Und das Gericht folgte. Hat Abraham jetzt Gott irgendwie runtergehandelt? Nein. Gott wusste doch schon vorher, wer in der Stadt ist. Der wusste bei jedem Einzelnen, was für ein Mensch er ist. Gott ist doch souverän. Und wenn wir glauben, dass Gott souverän ist, dann wusste der auch das. Und wir wissen doch auch, wie die Geschichte weitergeht. Gott hat die Engel dorthin geschickt. Die Engel haben Lot mit seiner Familie herausgerettet. Und falls sich der eine oder andere fragt, war denn Lot überhaupt gerecht? Gott sagt, Lot war gerecht. Wir lesen das im Neuen Testament. Da spricht er immer von dem gerechten Lot. In Gottes Augen war Lot gerecht, weil er in Beziehung zu Gott war. Der hat nicht alles perfekt gemacht, der hat nicht alles gut gemacht, aber Gott hat ihn gerecht gesprochen und hat ihn herausgerettet. Und wir sehen dadurch, in Gottes Augen ist Gerechtigkeit dort, wo jeder Einzelne gesehen wird. Er prüft jedes einzelne Herz. Der sagt nicht, ich gucke runter und die letzten 10, die spare ich mir. Brauche ich gar nicht prüfen. Also ist eigentlich egal, ob die jetzt alle gerecht sind oder nicht, die fallen halt unter den Tisch. Also ich bin ja jetzt schon bei 99,9%. Ne? Nee, wir sind ja jetzt schon weiter. Wir haben ja nicht nur 50 geprüft, wir sind dann bei 99,98%, wenn ich das gerade richtig gerechnet habe. Das ist schon ziemlich gut. Ja? Und dann reicht es. Nein, Gott schaut sich jeden persönlich an. Gott lässt nicht mit sich handeln. Ich habe ein Beispiel dafür, um nochmal klarzumachen, warum das hier kein Handeln ist. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum hier so ein toller Apfel liegt. Das war mein Ziel. Stellt euch mal vor, dieser wunderschöne Apfel, ich habe ihn nicht gekauft, nein, ich habe ihn gerade noch schnell organisiert. Ich habe nämlich unseren Apfel zu Hause vergessen. Egal, dieser Apfel, stellt euch einfach mal vor, ich bin auf dem Markt am Domplatz. Und ich gehe durch die Stände und sehe diesen wunderschönen Apfel an einem Stand liegen. Und sage, den möchte ich kaufen. Und ich habe nie gelernt zu handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ich finde das total schwierig, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann anzufangen irgendwie zu handeln. Ich kann es nicht. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich will das üben und ich habe eine richtig gute Idee. Ich gehe zu dem Verkäufer und sage, hier, den Apfel, den will ich haben. Und ich mache Ihnen ein richtig gutes Angebot, 50 Euro für diesen Apfel. Würden Sie den mir für 50 verkaufen? Ne? Ja. Okay. 45. Ja. Was wäre mit 40? Ja. 30 Euro? Ja. 20 Euro, mein Angebot. Ja. Dann gehe ich auf 10. Ja. Jetzt habe ich den für 10 Euro gekauft. Ich bin ein richtig guter Händler, oder? Naja, ihr wisst sofort, was ich meine. Das ist kein Handeln. Wir haben hier in unserer Geschichte nicht Abrahams Angebot und Gottes Angebot und die nähern sich irgendwo in der Mitte. In keinster Weise. Abrahams Gedanke, was Gerechtigkeit ist, ist immer noch meilenweit weg von dem, wie Gott Gerechtigkeit sieht. Und ich stelle mir so vor, wie Abraham gestaunt haben muss, als ihm Lot begegnet. Als Lot kommt und sagt, Onkel Abraham, ich muss dir was erzählen. Du glaubst gar nicht, was ich erlebt habe. Und er dann erzählt, was Gott da gemacht hat. Und Abraham da sitzt und denkt so, krass, was hat Gott da gemacht? Das hat er wirklich gemacht? Der hat seine Engel zu meinem Neffen geschickt und hat ihn rausgeholt. Es waren nur vier Leute. Hätte er nicht machen müssen. Und dann merken wir, Abrahams Bild von Gott, das verändert sich durch das Gespräch mit Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir hier auch aus dieser Geschichte mitnehmen sollten. Sein Gottesbild ändert sich. Das heißt, er lernt ein Stück weit, dass Gottes Gerechtigkeit bedeutet, jedes einzelne Herz zu prüfen, nicht 10 zu übersehen. Und wer immer noch meint, er könnte mit Gebet Gottes Denken und Gottes Handeln zu verändern, ihm seine Meinung aufzudrücken, ihn davon zu überzeugen, der ist ganz stark auf dem Holzweg. Gebet verändert nämlich nicht Gott. Gebet verändert den Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal selber erlebt, wenn ihr für andere Menschen betet. Ich nenne zwei Beispiele. Ich hatte schon Jahre her, da war jemand hier in der Gemeinde, zu dem hatte ich nicht so den Draht. Man könnte auch ganz platt sagen, er war mir unsympathisch. Und ich wusste aber, dass er Anliegen hat, für die ich beten konnte und sollte. Und ich habe mich dann irgendwann aufgerafft. Gott hat mich davon überzeugt und ich habe angefangen, für den zu beten. Und das war krass. Gott hat den Menschen so verändert. Der war so sympathisch danach. Nee. Gott hat mich verändert. Und das ist total verrückt, wenn du merkst, der ist immer noch so komisch. Aber irgendwie habe ich den gern. Und da merkt man, das macht Gott mit Gebet. Oder wenn ich merke, dass ich jemandem gegenüber echt hart bin und mir das schwerfällt, innerlich, dann sollte ich anfangen, für den Menschen zu beten. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass dann Gott so dieses Harte aus mir wegnimmt und mir zeigt, hey, ich bin noch gnädig zu dir, Pascal. Du kannst das auch. Sei auch gnädig zu anderen Menschen. Gebet zeigt Wirkung. Und wenn wir uns Abrahams Bitten angucken, vom Anfang an, wisst ihr noch, er hatte zwei Bitten. Erinnert ihr euch dran? Der hat ja erst darum gebeten, dass Gott nicht ungerecht sein soll. Gesagt, der Richter der aller Welt, der muss gerecht sein. Gott hat gerecht gerichtet. Und er hat darum gebeten, du kannst nicht die Gerechten und die Gottlosen in einen Topf packen. Nicht im Gericht Gottes. Hat Gott nicht gemacht. Das ist eine Gebetserhörung. Das hört sich total seltsam an. Wenn mir jemand von Gebetserhörungen erzählt, dann habe ich immer irgendwie andere Dinge im Kopf. Weil das hört sich doch so an, als hätte Abraham doch eigentlich gar nichts gemacht. Der hat ja nur was erzählt, was Gott schon wollte. Genau, das ist Gebet. Gebet ist, wenn wir nach dem Herzen Gottes sprechen. Wenn wir ihn um Dinge bitten, die seinem Herzen entsprechen. Das lesen wir zum Beispiel im Johannesbrief. Da steht, und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das heißt, Gott geht es eigentlich darum, dass er unser Denken, unser Fühlen so weit verändert, dass es zu seinem Willen passt. Weil sein Wille, und das will immer nicht in meinen Kopf, das ist gut, sein Wille ist gut. Sein Wille ist souverän, ist perfekt. Mein Wille nicht. Aber wenn mein Wille sich Gottes Willen nähert, dann muss es ja besser werden mit meinem Willen. Das ist etwas, das ist für mich einerseits eine tolle Erkenntnis aus dieser Geschichte und gleichzeitig immer noch auch ein Fragezeichen. Abraham hat also genau nach Gottes Herz entsprechend gebeten. Gott hat schon beschlossen, was er tun will, aber er hat Abraham mit reingenommen, dass Abraham genau darum bittet und Gott sagen kann, Abraham, ja, das will ich. Wenn es 30 sind, will ich die nicht vernichten. Nathanael Amissen hat das auch einmal treffend formuliert. Der sagt, wir verändern nicht Gottes Handeln. Wir verändern nicht Gottes Willen. Aber wir werden Teil Gottes Handeln in dieser Welt. Das sagt er über Gebet. Wenn wir jetzt zu dem letzten Schritt kommen, was eigentlich mit uns? Ich habe natürlich schon viel in dieser Predigt schon eingewoben, was hoffentlich auch auf uns zutrifft und wir mitnehmen. Aber ich möchte so den letzten Fokus nochmal setzen. Was ist eigentlich, wenn wir Gott begegnen? Begegnen wir Gott? Ist uns bewusst, dass wenn wir Gott begegnen, wir Gott nie überraschen werden, dass Gott es vorbereitet hat? Ist uns bewusst, dass Gott uns zum Beispiel so ein Buch geschenkt hat, wo wir ihm begegnen können? Dass wir die Geschichte heute lesen, das ist eine Begegnung mit Gott. Wenn wir Gott begegnen, dann passiert das nie aus Zufall. Das heißt, diese Geschichte ist nicht irgendeine interessante Geschichte. Wir können noch eine ganze Predigt nur darüber halten, wie Abraham betet, dass er ehrlich ist vor Gott, dass er forsch ist, man könnte schon fast sagen frech, dass er demütig ist. Habt ihr darauf geachtet, wie demütig er das ausdrückt? Dass er sagt, meine Güte Gott, ich weiß, eigentlich dürfte ich nicht noch weiter fragen, aber ich tue es trotzdem. Und ich glaube, dass er das ernst meinte. Er hat Ehrfurcht vor Gott. Aber das, wo heute mein Fokus drauf ist, ist sein Gottesbild. Erinnert ihr euch noch an das Zitat von Anfang an? Wie sieht's aus mit dem Gottesbild? Ist Gott eigentlich so, wie wir ihn uns konstruieren? Ist das Gott? Oder sind wir so, wie Gott sich das vorgestellt hat? Hat Gott uns so geschaffen? Wer hat jetzt recht? Hat die Bibel recht? Oder hat der Feuerbach recht? Ich glaube, der Feuerbach hat recht, dass wir kein korrektes oder ansatzweise vollständiges Gottesbild haben. Ich glaube, da hat er recht. Das schaffen wir nicht. Und ich glaube auch, dass das nicht schlimm ist. Sonst müsste ja Gott Abraham mir vorwerfen, Abraham, wie kannst du nur so denken? Nein, das tut er nicht, sondern er zeigt Abraham, wie er ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Schlimm ist es, wenn wir unser Gottesbild so lassen, wie es ist. Schlimm ist, wenn wir unser Gottesbild nicht von Gott korrigieren lassen. Und da ist jetzt die Frage von mir an euch und an mich, wie wir unser Gottesbild dann eigentlich prägen lassen. Lest dir dafür gute Bücher. Frag dir weise Menschen dazu. Denk dir ganz tief nach zu Hause. Das ist gut. Aber das ist irgendwie auch nicht gut, wenn das alles ist. Dann geht es auf jeden Fall am Ziel vorbei. Also wenn ihr nach meinem Gottesbild fragt und sagt, oh, das will ich auch, dann kann ich euch sagen, meins ist falsch. Es ist nicht die volle Wahrheit. Da sind bestimmt so viele Ecken und Kanten drin. Wen könnt ihr fragen, um ein richtiges Gottesbild zu bekommen? Und die Antwort ist so einfach und so schwer. Der einzige Weg ist, Gott zu fragen. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir gute Bücher lesen, tolle Menschen fragen oder mit unserem wunderbar geschaffenen Gehirn arbeiten. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber das bringt uns nicht zu Gott, sondern wir müssen Gott selber fragen. Und da können wir uns wieder Abraham als Vorbild nehmen. Nehmt euch bewusst Zeit mit Gott. Abraham hat die Gelegenheit genutzt. Gott hat gewartet. Er hat gesagt, ich stehe hier. Und Abraham hat gesagt, so Gott, war schön mit dir zu essen, ich gehe jetzt. Nein, Abraham hat die Gelegenheit genutzt, hat sich Zeit genommen. Und er hat mit Gott gesprochen. Und das Spannende ist, Abraham hat nicht Gott seine Probleme erzählt. Er hat nicht gesagt, wie er sich fühlt. Oh, es ist schwer mit Sarah gerade. Nein. Abraham hat Gott über Gott gesprochen. Über sein Wesen. Das ist, finde ich, was total Besonderes und das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Sprecht mit Gott über sein Wesen, über seinen Charakter, über seine Eigenschaften. Fragt ihn dazu. Sagt, das verstehe ich nicht oder das finde ich total schön. Über seine Gedanken, über seine Ziele und bittet ihn darum, dass ihr das besser verstehen könnt. Dass er euch korrigiert, dass er euch erneuert. In Jeremia 29, 12 bis 14 steht, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch euch. Bevor ich jetzt schließe, noch ein Gedanke zum Abschluss. Ich finde es immer wieder spannend, über Gott, über Abrahams Gedanken über Gerechtigkeit nachzudenken. Weil ich glaube, da sind wir ihm doch sehr, sehr ähnlich. Wir denken, glaube ich, auch oft über Gerechtigkeit nach und wir können Gott nicht immer verstehen. Wie passt das mit Gerechtigkeit zusammen? Gott, was ist dein Gedanke bei Gerechtigkeit? Fragt ihn. Und Abraham hat es gemacht. Der wollte wissen, wie sieht es aus mit 50, 40, 30, 20, 10? Reichen die aus, damit die Stadt nicht vernichtet wird, damit sie verschont werden kann? Aber Abraham hat zum Beispiel nicht sich getraut zu fragen, was ist, Gott, was ist mit 9? Was ist mit 8? Hat Abraham nicht gefragt. Habt ihr Gott sowas schon mal gefragt? Was ist eigentlich mit einem? Einem einzigen? Abraham konnte ganz vieles noch nicht wissen. Wir wissen ganz viel. Wir haben eine ganze Bibel, das ist ein ganzes Buch dazu. Und wir haben ganz viele Menschen, die schon Gott erlebt haben, die dazu Bücher geschrieben haben. Wir wissen mehr und wir wissen, Gott reicht eine einzige gerechte Person aus, um die Schuld von einer ganzen Stadt, von mehr Städten, von vielen Städten, von vielen Völkern, von vielen Generationen auszulöschen. Eine einzige Person. Wegen eines einzelnen vollkommen Gerechten vergibt Gott alle Sünden der Gläubigen. Das ist krass. Ich finde das total schön zu sehen. Abraham hat hier nachgesucht. Gott, wie ist es bei dir? Und wir wissen ein einziger. Wir haben Abraham total viel voraus. Wir standen nicht mit Abraham und Gott dort auf dem Hügel und haben mit ihm dort gesprochen. Wir wissen viel mehr über Gottes Plan. Jeder von uns wird einmal vor diesem gerechten Richter stehen, vor dem Richter der ganzen Welt. Und das Urteil, was er dann spricht, wird vollkommen gerecht sein. Doch sein Plan ist es, die Menschen durch dieses gerechte Gericht hindurch zu retten. Und dafür ist Jesus Christus, sein einziger Sohn, der allein vollkommen gerecht war, am Kreuz gestorben und hat damit die Schuld aller Menschen bezahlt. Und Gott fordert auf, ihm zu glauben. Und Glauben bedeutet hier, ich erkenne meine Fehler, meine Schuld vor Gott an, auf die ich vor den Menschen habe. Ich erkenne, dass ich nicht in der Lage bin, mich irgendwie vor Gott noch zu rechtfertigen. Ich kann es nicht. Und ich nehme dankbar das Geschenk an, dass Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz für mich gestorben ist und meine Schuld auf sich genommen hat. Er ist an meiner Stadt am Kreuz gestorben, sodass ich ein Freund Gottes werden kann, ein Kind Gottes. Nicht, weil ich mich als Kind Gottes bezeichne, sondern weil Gott sagt, du bist ein Kind Gottes. Und dann darf ich ihm nachfolgen. Und vielleicht ist heute der Tag, darüber nochmal näher nachzudenken, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen.